Wenn man dann in einem Moor steht und lernt, diese Pflanzen zu erkennen, hat man plötzlich so eine Verbindung mit denen. Und ich glaube, leider kennen viele von uns diese Pflanzen und Tiere nicht. Aber jedes Tier hat und jede Pflanze hat seinen Wert und seinen Platz auf der Erde und spielt eine bestimmte Rolle. Und ich fände es sehr traurig, wenn die verloren gehen würden.
Das sagt die Biologin Amelie Hünebeck-Wels. Sie arbeitet beim Greifswald-Moorzentrum und sie liebt Moore, einfach weil die ganz anders sind als die anderen Lebensräume auf der Erde. Zum Beispiel sind sie Land und Wasser zugleich. Sie sind für den Klimaschutz wichtig, können aber auch ein wirklich großes Problem sein. Sie sind der einzige Lebensraum auf der Erde, bei dem konsequent mehr Pflanzen entstehen, als abgebaut werden. Moore sind etwas Besonderes und deswegen schauen wir sie uns jetzt zusammen an. Natürlich machen wir dabei in dieser Folge auch wieder unseren gewohnten Ausflug in die Forschung. Schön, dass ihr mitkommt. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Gefährlich, matschig und warum auch immer, die ganze Zeit über nebelig und düster. So in etwa sieht eine Moorlandschaft aus. Und wenn man nicht aufpasst, ein falscher Schritt, schwupps, man versinkt im Moor komplett und das war's dann einfach. So habe ich mir das zumindest als Kind vorgestellt. Damals hatten Moore für mich ein geheimnisvolles, aber auch ein, ja, doch schlechtes Image. Zu Recht? Naja, nicht unbedingt. Moore sind sehr unterschiedlich und es gibt durchaus Orte, da bleibt man lieber auf dem Weg, weil man sonst einsinken kann. Aber
Eher ist das Gefährliche, dass man stecken bleibt und nicht wieder rauskommt und erfriert. Aber das passiert tatsächlich nicht so oft und diese Schauergeschichten haben leider ein viel zu großes Bild bekommen. Es sind auf jeden Fall Orte, wo man Respekt haben muss als Landschaft. Aber diese Landschaften, wie sie beschrieben werden, sehen wir in Deutschland kaum.
ein Beispiel dafür ist Niedersachsen. Hier gibt es eigentlich jede Menge Moorfläche, aber die ist zum großen Teil entwässert und dadurch sieht die Landschaft ganz anders aus als mein Klischee-Moor. Übrigens, die Sache mit dem Entwässern, die wird uns in dieser Folge noch ein paar Mal begegnen. Wir bleiben aber zunächst jetzt erstmal beim Wasser selbst, denn ein gesundes Moor hat jede Menge davon. Es ist das ganze Jahr über nass und das wiederum sorgt dafür, dass ein Moor anders funktioniert als andere Lebensräume auf der Erde. Und jetzt machen wir mal einen kurzen Gedankensprung an der Stelle. Denkt mal an euren Biomüll daheim.
Ist das eklig?
Ganz genau, wer kennt's nicht? Der Müll landet im Eimer, ja, und dann dauert es nicht mehr lang, bis er schließlich stinkt. Der Biomüll, der vergammelt schlicht und ergreifend, er wird zersetzt und damit das passiert, braucht es den Sauerstoff aus der Luft. Aber im Moor, da läuft das anders. In einem gesunden Moor nämlich ist der Boden so voll mit Wasser, dass, naja, einfach gesagt, der Sauerstoff keinen Platz mehr im Boden hat. Und deswegen fangen tote Moorpflanzen zwar an zu verrotten, aber ein Teil von ihnen, der bleibt immer übrig und daraus, aus diesem Rest entsteht schließlich Torf. Und solange das Moor nass ist, gibt es auch immer wieder neue Torfschichten. Über Jahrtausende hinweg können Moore wachsen. Aber reisen wir jetzt mal nicht durch die Zeit, sondern durch verschiedene Länder.
Das wäre eine ganz spannende Weltreise, weil es gibt tatsächlich Moore weltweit. Da, wo sich viel Wasser oder Niederschlag befindet, findet man auch Moor. Besonders in den gemäßigten Klimazonen, also so bei uns, aber auch in den tropischen Gebieten. Und das Spannende ist, Moore sehen überall ganz unterschiedlich aus und haben ganz verschiedene Charakteristika, je nach Standort und die Art der Pflanzen, die dort wachsen. Das heißt, es gibt Moore in Russland, Kanada, Europa, aber auch in Indonesien, Neuseeland, im Kongo-Becken oder auch ganz im Norden in der Tundra. Also eine ganz große Spannweite an Moortypen.
Weltweit gibt es etwa 500 Millionen Hektar Moor. Okay, große Zahl, kann man sich schlecht vorstellen. Deswegen vielleicht anders formuliert: Moore machen weltweit etwa 3 bis 4% der mit Land bedeckten Erdoberfläche aus. Wobei besonders viel Moorfläche in Nordamerika und Asien zu finden ist. Oder wenn ihr in Europa bleiben wollt und da in verschiedenen Ländern mal nachschauen wollt, dann habt ihr vor allen Dingen in Finnland, Estland und Irland gute Chancen, im Moor zu stehen. Etwas mehr als die Hälfte der Moore in Europa wächst auch noch. Das heißt, sie sind nass genug und bilden neue Torfschichten. Bei den restlichen Mooren klappt das nicht mehr, denen geht's nicht so gut. Warum? Darauf kommen wir später noch mal genauer zurück. Wenn wir jetzt also unsere Gummistiefel einpacken und wirklich zu einer Moorweltreise aufbrechen würden, dann würden wir in sehr unterschiedlichen Landschaften ankommen. Wie kann das sein?
Das ist immer sehr verwirrend, weil es gibt auch weltweit unglaublich viele Definitionen von Moor. Und es hängt aber immer davon ab, was die Wasserquelle ist. In einem Hochmoor kommt das Wasser von oben, also durch den Niederschlag. Deswegen werden sie auch Regenmoore genannt. Und das sind meistens sehr weite Landschaften, die frei von Bäumen sind, mit niedrigen Aufwüchsen. Und ein Niedermoor wiederum, da kommt das Wasser von unten, also Grundwasser. Und die sind oft viel artenreicher als die Hochmoore. Und da findet man auch Bäume und Pflanzen wie Schilf und Rohrkolben, die man vielleicht auch typisch als Moor erkennt.
Estland, Kanada, Borneo, Südafrika oder auch Deutschland. Irgendwie logisch, dass die Natur überall anders aussieht. Kann es da passieren, dass wir bei unserer Weltreise plötzlich in einem Moor stehen und es überhaupt nicht wissen?
Das kann sehr gut sein. So ein Moor-Regenwald sieht natürlich sehr anders aus als ein Moor, wie wir das hier in Deutschland kennen. Und das Wichtige ist immer, dass man diese Torfschicht präsent hat. Und da muss man meistens dann eine Bohrung machen. Und das ist so dieser verbindende Charakter von Mooren.
30 Zentimeter, das ist die magische Grenze. Wenn die Torfschicht mindestens 30 Zentimeter dick ist, dann gilt ein Gebiet als Moor. Und weil Moore, solange sie gesund sind, immer weiter wachsen, können wir anhand der Torfschichten auch abschätzen, wie alt so ein Moor eigentlich ist. Bei einem gesunden Hochmoor zum Beispiel, da wird die Torfschicht jedes Jahr so ungefähr 1 Millimeter dicker. Heißt also, ein Hochmoor mit einer Torfschicht von 30 Zentimetern, jetzt alle mal kurz nachrechnen, genau, ist ungefähr 300 Jahre alt. Es geht natürlich noch viel, viel älter. Wo ist eigentlich das älteste Moor der Welt?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe letztens ein Paper gelesen, wo Wissenschaftlerinnen in Borneo Untersuch gemacht haben. Und da haben sie eine 18 Meter Torfschicht entdeckt, die 47.000 Jahre alt sein soll. Also das könnte gut sein, dass das vielleicht das älteste Moor ist. Um das herauszufinden, muss man immer diese Bohrungen machen, damit man die Schichten analysieren kann und so in die Geschichte des Moores blicken kann. Aber in unseren Breitengraden sind die Moore so 10.000 Jahre alt nach der Eiszeit, also dann deutlich noch einen Ticken jünger.
Abgesehen von der Dicke der Torfschicht gibt es noch andere Möglichkeiten herauszufinden, wie alt ein Moor ist. Zum Beispiel kann man Pflanzenreste wie Pollen oder Sporen im Labor untersuchen und die chemischen Elemente in ihnen anschauen. Denn in allem, was lebt, stecken verschiedene Varianten des Elements Kohlenstoff. Und die Varianten wiederum, die stehen in einem bestimmten Mengenverhältnis zueinander. Und ja, das bleibt auch so, solange ein Organismus lebt. Wenn er stirbt, dann ändert sich das. Und weil diese Veränderung immer gleich lang dauert, geht danach die Rechnerei los und man kann dann abschätzen, wie lang der Organismus schon tot ist. Die älteren Moore in unseren Breitengraden, ihr habt es vorhin gehört, die sind so um die 10.000 Jahre alt und das hat mit der letzten Eiszeit zu tun.
Das ist die Weichsel-Eiszeit. Da reichte die Eisschicht vom Norden bis so ungefähr nach Hamburg runter. Und als das Eis schmolz, sammelte es sich in den vielen Senken in der Landschaft, die die Gletscher und das Schmelzwasser hinterlassen haben. Und in diesen Senken fingen an Pflanzen zu wachsen, die sind abgestorben, konnten nicht wegen dem Wasser zersetzt werden und so fingen dann an, Moore zu entstehen. Und das geschah so, fing so an vor 12.000 Jahren in Deutschland.
Wenn wir über die Entwicklung von Mooren sprechen, dann müssen wir auch über unsere Vorfahren und uns heute sprechen. Menschen, Moore, das ist eine sehr wechselhafte Beziehung. Lange Zeit haben unsere Vorfahren diese besonderen Landschaften kaum beeinflusst. Das hat sich dann mit der Landwirtschaft allerdings geändert. Erstmal zum Vorteil der Moore.
Das Spannende ist, Moore erzählen auch die Geschichte ihrer Umgebung. Wir können die Vergangenheit der Moore ziemlich gut rekonstruieren, weil sie in ihren Torfen ihre eigene Geschichte quasi abgespeichert haben. Zum Beispiel erhalten sie Pollen aus vergangenen Jahrtausenden. Und so kann man sehen, was mal wo gewachsen ist. Und diese Änderungen in dieser Torfgeschichte zeigen, dass Menschen in der Umgebung abgeholzt haben und erste Landwirtschaft betrieben haben, wodurch das Moor mehr Grundwasser erhalten hat. In einer bewaldeten Landschaft verdunstet viel Regenwasser, bevor es zu Grundwasser werden kann.
Wenn die Wälder also weg sind, gibt es mehr Grundwasser. Das ist natürlich eine feine Sache für angrenzende Moore, die können dann größer werden. Bis zum Mittelalter haben unsere Vorfahren eher am Rand der Moore gelebt, sagt Amelie Hünebeck-Wels. Erst im 18. Jahrhundert gab es den entscheidenden Umbruch.
Da fing die Moorkolonisierung an. Da wurde dann im großen Stil entwässert, um das Land urbar zu machen. Das war dann nochmal ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Moor. Und in diesem entwässerten Zustand befinden sich der Großteil der Moore in Deutschland jetzt.
In Deutschland sind fast alle Moore inzwischen entwässert und werden genutzt. Aus Sicht unserer Vorfahren war das ein logischer, ein notwendiger Schritt. Sie haben aus den Mooren oft Weiden oder Ackerflächen gemacht, um sich zu ernähren. Außerdem haben die Leute früher auch Torf abgebaut und in kleinen handlichen Stücken getrocknet. Die konnte man dann zum Beispiel zum Heizen verbrennen. War damals total normal, kein Ding. Heute wissen wir allerdings, so auf Dauer gesehen, tun wir uns damit wirklich keinen Gefallen. Wenn das Wasser aus dem Moor verschwindet, dann hat der Sauerstoff plötzlich jede Menge Platz, nutzt den natürlich auch und gelangt in den Boden. Dadurch können sich Mikroorganismen in dem Boden ansiedeln und die wiederum, die zersetzen dann die Pflanzenreste im Boden.
Das ist ein Problem, das nun in unser Bewusstsein gerückt ist, denn durch diese Zersetzung verlieren wir 1 bis 2 Zentimeter Boden pro Jahr. Das kann man in Moorregionen oft ganz gut sehen, zum Beispiel an Häusern, die im Moor gebaut worden sind, wo das Fundament nun plötzlich zu sehen ist, weil der Boden verschwunden ist. Und da gibt es oft also Messpegel, dann kann man sehen, wie der Boden Stück für Stück verschwindet. Aber es geht auch nicht nur der Boden verloren, sondern auch die Lebensräume und die dazugehörigen diversen Dienstleistungen von Mooren.
Die Dienstleistungen, von denen sie hier spricht, das sind übrigens ganz schön viele. Ich nenne euch 2 Beispiele. Nummer 1, Moore nehmen wie ein Schwamm Wasser auf und können als Rückhalteflächen dienen. Und zweitens, das ist ziemlich wichtig mit Blick auf den Klimaschutz, ein gesundes Moor speichert unheimlich viel Kohlenstoffdioxid. Ist das Moor aber nicht mehr gesund, gibt es dummerweise dieses Gas auch wieder ab. Dann gelangt das Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre und ist dort einer der Faktoren, der die aktuelle Klimaerwärmung vorantreibt. Rund 7% der Kohlenstoffdioxidemissionen in Deutschland kommen aus entwässerten Mooren. Das ist viel, richtig viel sogar. Und Moore haben deswegen aktuell so eine Art Doppelrolle. Sie sind einerseits wichtig fürs Klima und den Naturschutz, wenn sie denn gesund sind. Aber wenn sie es nicht sind, dann sind sie ein Problem. Deswegen fordern viele Umweltschützer, dass die Moore wieder vernässt werden sollen. Klingt simpel, ist es aber natürlich nicht. Zum einen reicht es ja nicht, einfach mal den Gartenschlauch reinzuhalten und lang genug laufen zu lassen. Zum anderen geht es aber auch um so Fragen wie, was passiert denn mit den Menschen, die auf entwässerten Moorgebieten wohnen? Was passiert mit denen, die dort ihren Acker haben oder ihre Viehweiden? Was sollen die tun, wenn das Moor wieder vernässt wird? Moore sind deswegen viel mehr als ein Zustand zwischen Wasser und Land. Sie sind ein gesellschaftliches, ein politisches, ein biologisches und natürlich ein Klimathema. Entsprechend vielseitig ist auch die Forschung zu Mooren.
Also es gibt durchaus die Wissenschaftlerinnen, die mit Gummistiefeln durchs Moor stapfen und die Messungen machen, zum Beispiel von Wasserpegeln oder Treibhausgasemissionen oder kartieren Tiere und Pflanzen, damit man auch weiß, was tatsächlich wächst. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Moor wieder vernässt, wie ändern sich diese Tier- und Pflanzengesellschaften? Es gibt Leute, die untersuchen Verwertungsmöglichkeiten von Biomasse aus Mooren und gucken da sich, wie man Baumaterial produzieren kann oder wie man Bioplastik generieren kann. Es gibt Leute, die sind eher auf einer politischen oder einer ökonomischen Ebene beschäftigt und reden mit Politikern. Es gibt Leute, die machen Bildung. Also es gibt ein bisschen von allem, was ich persönlich an Mooren so spannend finde, dass man von Geschichte zu Kultur bis zur Ökologie was finden kann.
Und was ist der eigene Forschungsschwerpunkt?
Ich bin auf der sozialwissenschaftlichen Ebene tätig und meine Arbeit konzentriert sich auf die Menschen in und ums Moor. Also ich arbeite daran, das Wissen und Verständnis von Moore zu fördern. Wer wohnt und arbeitet im Moor? Wie können wir aus der Wissenschaft, aus der Politik und aus der Praxis alle zusammen an dieser gemeingesellschaftlichen Aufgabe, die Moore wieder zu vernässen, arbeiten? Gerade arbeite ich zum Beispiel in einem Projekt, das heißt Paludi-Zentrale. Hier werden Pilot-Paludikulturprojekte unterstützt und wissenschaftlich begleitet.
Stopp, da müssen wir mal kurz einhaken. Da fiel gerade das Wort Paludikulturen. Ich habe das mal nachgeschlagen für diesen Podcast. Gemeint ist damit Land- und Forstwirtschaft auf Moorflächen, die nass sind und bei denen die Torfschicht intakt ist. Also Paludikulturen sollen ein Kompromiss sein zwischen Umweltschutz und Landwirtschaft. Und entsprechend ist der erste Schritt beim Paludi-Farming, ein entwässertes Moor muss, klar wieder nass werden.
Und dann ist die Idee, dass man guckt, was kann man zusätzlich obendrauf machen und was für Biomasse kann man verwerten. Also da gibt es ganz viele Versuche und Pilotprojekte jetzt, wo zum Beispiel unterschiedliche Pflanzen angebaut werden. Also es ist eine Form der Landwirtschaft, die sehr anders ist als das, was wir gerade auf Moorboden kennen. Also es werden nicht weiterhin Kuhhaltung oder die Pflanzen, die wir jetzt anbauen, möglich sein, so wie wir es kennen, sondern man würde eher Pflanzen wie Reet oder Schilf oder Rohrkolben anbauen und aus dieser Biomasse dann ganz andere Produkte herstellen, zum Beispiel Baumaterial, Verpackungen, Papier, Bioplastik.
Und es gibt auch die Idee, auf Moorflächen Solaranlagen aufzustellen, sodass man dann Energie gewinnen kann. Theoretisch gibt es also jede Menge Möglichkeiten. In der Praxis ist es, wie so oft, dann doch komplizierter. Zum Beispiel in einem Hochmoor wachsen nicht die gleichen Pflanzen wie in einem Niedermoor.
Aber es gibt auch Regionen, wo man sagen muss, hier ist zu viel Infrastruktur oder das Moor ist zu degradiert. Ja, es gibt diverse Möglichkeiten, was da nicht funktionieren kann. Und natürlich gibt es auch Flächen, wo man am besten gar nichts machen soll.
Ob, wo und wie Paludifarming möglich ist, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Außerdem sind bei dem Thema noch ein paar Fragen offen. Deswegen haben Forschende in Niedersachsen seit 2019 mehrere Versuchsflächen mit verschiedenen Paludikulturen angelegt. Es gibt zum Beispiel Torfmoose, Schilf und Rohrkolben. Und Ziel ist es herauszufinden, wie hoch der Ertrag bei den Paludiflächen ist oder auch, wie die Pflanzen am besten geerntet werden können. Und wenn das alles funktioniert, dann kommt die nächste Frage ins Spiel, die da heißt, wer kauft die Ernte?
Es gibt noch keine Flächen, die so richtig in den Markt eingestiegen sind. Es gibt so ein bisschen dieses Henne-und-Ei-Problem, dass Biomasse produziert werden muss, aber es muss auch Abnehmer für die Biomasse geben. Und bis diese Marktketten irgendwie etabliert sind und dieses gegenseitige Vertrauen, das produziert und abgenommen wird, daran arbeiten wir gerade. Aber es gibt auf jeden Fall Projekte, wo schon sehr erfolgreich gezeigt wurde, dass man mit Paludi-Biomasse heizen kann. Es gibt schon spannende Projekte, die Dämmstoffe und Bauplatten gebaut haben. Es gibt zum Beispiel ein Tiny House, das wurde fast nur aus Produkten aus Mooren gebaut. Also es gibt sehr vielversprechende Ansätze und jetzt ist so die Frage, das alles hoch zu skalieren und wirklich möglich zu machen, damit alle, die im Prozess beteiligt sind, auch wirklich davon leben können und das umsetzen können.
Wenn ein Moor wiederhergestellt werden soll, dann braucht man vor allen Dingen Durchhaltevermögen. Eine ganze Menge sogar. Ein nasser Boden allein macht noch kein intaktes Moor aus. Es gehören auch noch die passenden Pflanzen und Tiere dazu und die Beziehungen zwischen denen natürlich auch. Das alles baut sich erst nach und nach wieder auf. Und bis ein Moor wieder sozusagen gesund ist, können deswegen auch schon mal so um die 50 bis 100 Jahre vergehen. Klingt nach unheimlich viel Zeit, ist es auch, aber
wenn man bedenkt, dass ein Moor über die letzten 10.000 Jahre gebildet und langsam gewachsen ist, dann sind eigentlich 50 Jahre nicht ganz so lang. Wir wollen immer, dass es alles sehr schnell geht. Da muss man ein bisschen mehr Geduld haben, um ins Moortempo zu kommen.
Übrigens, wer Mooren selbst etwas Gutes tun will, aber nicht so viel Aufwand haben möchte, geht ganz einfach. Wenn ihr Blumenerde kauft, schaut einfach drauf, dass da kein Torf drin ist. Ja, und ansonsten, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch so?
Und ansonsten kann man vielleicht selber mal ins Moor gehen und da nochmal gucken, wie man diese Landschaft wahrnimmt und vielleicht eine neue Verbindung mit dieser Landschaft entwickeln und ein Teil diesen Narrativenwechsel sein. Du hattest am Anfang erwähnt, ja, das ist viel Moore mit Gruselgeschichten und Gefahr und es ist öde, tote Landschaften sind. Und das ist leider bei vielen noch die überwiegende Narrative, die Moore mit sich tragen. Und es wäre schön und spannend, die positiven Seiten von Mooren und die Schönheit und ja, dass die Moore einen neuen Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Und ich glaube, das fängt immer damit an, auch einmal wirklich im Moor zu stehen und wahrzunehmen, dass man jetzt in einem Moor ist.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig. Dem Podcast der Experimenter.